bisschen Luft ist immer gut. Du kannst gerne eine Bibel von hinten holen, wenn du keine Bibel dabei hast. Immer willkommen, eine Bibel aufzuschlagen, wo wir gerade sind in der Predigt. Wir sind in Markus Evangelium Kapitel 3. Ich werde den Text hier oben haben, hier vorne haben, aber ich mag das persönlich. Einfach etwas Echtes in meiner Hand zu haben, das ich lesen kann. Beten wir zusammen, bevor wir anfangen. Herr, ich danke dir, dass du so groß bist, allmächtig bist, dass deine Wahrheit die Wahrheit ist. Aber Vater, wir sind in 2019. Und vieles, was wir in deinem Wort lesen, ist uns nicht bekannt. Es ist manchmal schwer zu verstehen. Vater, gib uns Weisheit, gib uns einander, um deine Prinzipien, deine Wahrheit zu verstehen. Aus deiner Geschichte herauszunehmen und zu verstehen. Aber nicht nur zu verstehen, sondern in unserem Leben einzusetzen und auszuleben. Dein Ziel, Vater, ist, dass wir näher zu dir wachsen. Dass wir Nachfolger Christi, Jesu Christi werden. Und das stößt oft zusammen mit uns, mit unserem eigenen Ich. Ich danke dir, dass du so geduldig mit uns bist und uns Freiheit schenkst, nicht oder doch daran zu glauben, und Gnade und Barmherzigkeit in dieser Zeit. Segnet uns, öffnet unsere Herzen für dein Wort heute, als wir in Markus lesen. Amen. Ich merke, das Wetter ist heute anders, meine Stimme. Was würde deine Familie für dich tun? Manche von uns hatten oder haben eine gute Erfahrung gehabt in der Familie. Unterstützung, Hilfe, Rat, gute Gespräche. Ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, als Susan und ich, nicht als wir zusammen waren, es ist passiert, als wir zusammengezogen sind in der Ehe, als wir geheiratet haben, ging es los. Boom, boom, boom. Deine Familie ist nicht mit wie meine Familie, haben wir festgestellt. Wie du Kommunikation gelernt hast, habe ich nicht gelernt. Oder tue ich nicht. Und umgekehrt. Und man sagt in Amerika, in den Staaten, auf Englisch, you can live on the first year in love. Man kann im ersten Ehejahr in der Liebe leben. Existieren. Aber dann kamen diese Zusammenstöße von Familie, was wir gelernt haben von Rollen und wie man kommuniziert, wie man Probleme bewältigt. Viele von uns hatten keine gute Erfahrung in unserer Herkunftsfamilie. Es gab Kämpfe, es gab Schwierigkeiten. Es gab Erlebnisse, Botschaften, Gefühle, die unsere Familie uns hinterlassen hat. Haben. Manche waren gut, manche nicht. Ich habe den Eindruck, bis jetzt in der Geschichte mit Jesus, dass Jesus eine gute Erfahrung, eine gute Erfahrung hat in seiner Familie, als er aufgewachsen ist. Man hat einen kurzen Blick ganz am Anfang, als er geboren worden ist, die fliehen mussten, bis er 2-3 Jahre alt war und getötet werden soll. Und dann mit 12 ist er im Tempel. Es gibt außerbiblische Quellen, die sagen, dass Jesus so einen Spatz wieder zum Leben gebracht hat. Aber naja, aber in Gottes Wort sehen wir fast nichts. Aber mein Eindruck ist, dass Jesus eine gute Erfahrung gehabt hat in seiner Familie. Er hat seine Eltern respektiert, zum Beispiel in Jerusalem mit 12. Aber jetzt, dass er sich geoutet hat und sich als Menschensohn genannt hat und durch Heilungen und Sünden vergeben, er hat sich Herr über den Sabbat genannt, Dämonen ausgetrieben, sind Maria und seinen Brüdern besorgt. Lesen wir diese Stelle. Oh, ich habe das doch drin gelassen. Ich dachte, ich habe das Bild rausgenommen. Übrigens, das ist meine Familie in der Mitte. Mit einem Sohn, der jetzt nicht mehr in Deutschland wohnt, sondern in Dallas, und der anderen Sohn, der studiert. Wir sehen sehr schön aus, ne? Sehr harmonisch. Glaub mir, war nicht immer harmonisch unter uns. Ja? Man tut das nur für Bilder. Doch, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Aber wir sind verschiedene Menschen. Ich finde es interessant, dass Benjamin so als Außenseiter sich darstellt. Naja, nicht, dass er Außenseiter ist, sondern dass er nicht in Deutschland wohnt. Aber ja, das ist Susan Rex mit ihren kleinen Schwestern, Zwillingsschwestern, und meine Familie links. Sag nicht, dass ich wie Aaron aussehe. Das geht nicht. Markus 3, Abvers 20. Und er geht in ein Haus, und wieder strömt das Volk zusammen. Nicht vergessen, letzte Woche, ich hatte das Bild von einer Menge von Menschen am Ufer, und Jesus bestellte ein Boot, weil er, wie heißt es, gedruckt fühlt, oder beengt. Er hat ein bisschen Angst, dass er ins Wasser fliehen muss, und hat ein Boot bestellt. Und sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Maria, seinen Brüdern, sagen, Jesus, du bist verrückt. Wir kennen dich nicht. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul, und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und redete zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Gute Frage, finde ich. Wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Und wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er nicht bestehen, sondern es hat ein Ende mit ihm. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat. Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Amen, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Alle Sünden, alle Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewige Schuld schuldig. Ewige Sünder schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kommen seine Mutter und seine Geschwister und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm, ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum und sie sagen zu ihm, schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnete ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er schaut, die im Kreis um ihn sitzen, eine nach dem anderen an und spricht, das hier ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Situation ist prekär für Jesus. Jetzt glauben seine Mutter und eigene Brüder ihn nicht. Und Jesus nimmt diese Gelegenheiten, eine Sache klarzustellen. Die Menschen, die um ihn herum sind, die sind wichtiger als seine eigene Familie. Aber überlege mal, wer das ist. Wer sind diese Menschen, die ihn herum sitzen, stehen, zusammengefärscht in diesem Haus? Es sind keine ausgebildeten, gern gesehenen Menschen, stelle ich mir das mal vor, meiner Meinung nach. Und ich rede nicht jetzt von den Schriftgelehrten, sie sind auch dabei, am Rand. So stelle ich mir das dar. Das Volk ist bedürftig, hungrig, krank. Sie haben nichts, was sie geben können. Die Schriftgelehrten sind dabei. Sie haben ihn gerade beschuldigt, dass er von Beelzebub beherrscht wird. Ich liebe das, diesen Namen zu sagen. Deswegen glaube ich, dass Jesus diesen Satz sagte, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Nicht alle Menschen sind automatisch in der Familie Gottes. Das müssen wir feststellen. Durch diese Geschichte, was wir hören von Jesus, sondern diejenigen, die den Willen Gottes tun. Gleichzeitig lädt Jesus alle Menschen ein. Menschen, die wir oft vermeiden möchten oder denken, sie sind hoffnungslos. Für solche Menschen waren sie nie hoffnungslos für Jesus. Meiner Meinung nach war Jesus gerne mit solchen Menschen und ist ihnen mit Gnade und Verständnis begegnet. Hat auch mit ihnen gegessen. Und dann haben wir diesen Abschnitt, Vers 22 bis 30. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich letzten Freitag zum großen Teil gemacht, weil wir in Gemünden waren. Ich wusste, mit 6-8 Stunden Seminarzeit am Tag habe ich wenig Zeit, mich vorzubereiten. Und als ich letzten Freitag diesen Kapitel gelesen habe, ich dachte, oh nein, nicht diese Geschichte mit Beelzebub. Ich sage nicht, dass ich alles hier verstehe, aber ich habe versucht, habe mein Bestes getan. Und ich gehe gern ins Gespräch mit dir, wenn du eine andere Meinung bist, andere Ideen hast, was das hier bedeuten soll. Die Schriftgelehrten beschuldigen Jesus, er hat den Beelzebul oder er ist von Satan, von Teufel. Das Wort Zebul ist ein anderer Name von Satan eigentlich. Viele denken, dass die Menschen das Wort für Satan benutzt haben, weil es eine Ähnlichkeit mit dem Götzen Baal-Zebul oder Baal-Zebub hat. Und Baal-Zebub ist eine lokale Gottheit der Philister. Man kann davon lesen in 2. Könige Kapitel 1. Sehr interessante, erleuchtende Geschichte, wo der König von Israel sich irgendwie verletzt hat und schickt Boten in diese Philisterstadt Ekron, um den Götzen Baal-Zebub, Herr der Fliegen heißt das, zu fragen, ob er gesund wird. Okay, überleg mal, der König von Israel, hallo, wem sollte er anbeten? Fragen stellen? Gott. Aber er fragt diesen Herrn der Fliegen, Baal-Zebub. Gott schickt den Propheten Elia hin. Möchtest du Elia sein? Um den Boten zu sagen, warum fragt ihr diesen Götzen? Gibt es denn in Israel keinen Gott? Sehr erleuchtende Geschichte. 2. Könige 1. Jesus sagt ihnen, dass ihre Aussage keinen Sinn macht. Habt ihr bemerkt, wie er damit umgegangen ist? Wenn Satan gegen Satan ist? Diesen Reich hat keinen Bestand. Leute, denkt euer Denken nach. Überlege, was ihr sagt. Wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Benutzt ein Beispiel von der Ehe. Für diejenigen, die verheiratet sind. Kennt ihr das? Ich kenne das, Leute. Und Susan und ich sind beide Christen. Gläubig. Ich würde sagen, tiefgläubig. Aber wir haben Zeiten, wann wir nicht einig sind. Wo wir Auseinandersetzungen haben. Wo wir gestritten haben. Da merke ich in mir diesen Satz, wenn ein Reich gespalten ist. Ne, ist kein Reich, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn man nicht geeinigt ist in der Ehe, man spürt das. Es ist was nicht richtig hier. Und das treibt mich immer wieder zurück zu Susan, zu fragen, hey, was ist hier los? Was habe ich getan? Ich habe das von dir verstanden. Stimmt das? Es klingt diesen Satz, ein Reich kann keinen Bestand haben, wenn es gespaltet ist. Klingt ähnlich wie, man kann nicht zwei Herren dienen. Oder? Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und Mammon dienen, hat Jesus gesagt. Oder in, ich glaube, ich habe 2. Korinther hier auch eine sehr gute Stelle in diesem Zusammenhang. Lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit zusammen? Was haben Licht und Finsternis zusammen, gemeinsam? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbringt einen Gläubigen mit einem Ungläubigen? Ach, was verbindet? Und wie verträgt sich der Tempel Gottes mit Götzen? Wie verunreinigt man einen Tempel? Wie haben die Römer das gemacht mit dem jüdischen Tempel? Ein Götzen dahingestellt. Zum Glück haben sie nicht verstanden, wo der Tempel eigentlich ist. Damals. So eine Stelle aber bedeutet nicht, dass wir nichts mit ungläubigen Menschen zu tun haben sollen, sondern dass wir in unserem Herzen entscheiden sollen, wer in unserem Herzen regiert. Wer ist Gott für mich? Wer ist mein Herr? Jesus hat viel Zeit verbracht mit ungläubigen Menschen. So verstehe ich diese Stelle nicht, dass wir uns wie Mönche leben sollen, von der Welt total abschottern. Jesus sagt, er zeigt es ganz deutlich, ich habe nichts mit Satan gemeinsam. Ich zeige sogar, hat er gemeint, dass ich stärker bin als er. Denn als Jesus den Dämon ausgetrieben, Menschen geheilt hat, sich offenbart hat, als Herr über den Sabbat, hat er deutlich gezeigt, dass er stärker ist. Jesus, ich finde es so interessant, dieses Zusammenspiel jetzt. Jesus raubt dem Haus Satans eine Seele nach dem anderen. Er erobert die Menschen für das Reich Gottes durch ihre Herzen. Dann sagte Jesus, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, alle Sünden, alle Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Jesus warnt die Schriftgelehrten hier. Leute, es gibt eine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Und es ist eine ernste Sache. Wenn man gegen den Heiligen Geist lästert. Diese religiösen Menschen haben etwas Gutes gesehen und miterlebt. Und dann sagen sie, das ist Teufelswerk. Diese Aussage zeigt eine harte Herzenseinstellung gegen Jesus. Eine Ablehnung von diesem Mann aus Nazareth. Aber merke hier, dass diese Männer noch nicht diese Sünde begonnen haben. Sonst hätte Jesus sie nicht gewarnt. Es wäre schon getan. Viele Menschen fragen sich, ob sie diese Sünde begangen haben. Nur indem sie diese Frage stellen, zeigt, dass sie diese Sünde nicht begangen haben. Dass sie noch ihr Herz noch biegsam ist für Gott. Aber wir wollen heute daran arbeiten, wie wir damit umgehen in unserem Leben als Christen. Und nicht in Angst leben, dass wir irgendwie unbewusst diese Sünde begangen haben. Zuerst müssen wir verstehen, wofür der Heilige Geist da ist. Jesus sagte in Johannes 16, Vers 8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist hat Gott uns gegeben, um uns zu Gott, zu Jesus zu wenden, um diese Kraft zu haben. Es kommt nicht von alleine. Wir entscheiden uns, ja, für ihn, sodass wir die Sünde bewältigen können und in Gerechtigkeit leben. Johannes 15, 26, er, der Heilige Geist, wird mein Zeuge sein, hat Jesus gesagt. Wenn der Heilige Geist in uns ist, Meine Frage war, wie bleiben wir in Verbindung mit ihm? Wir entscheiden uns für Jesus. Wie schaffen wir, in Verbindung zu bleiben? Warum ist das notwendig, zu überlegen, wie tue ich das? Was existiert außer dieser Beziehung zu Gott in unserer Welt? Was ist da draußen? Nee. Satan will auch unser Herz haben. Und er tut vieles, vieles, um Gemeinschaft sozusagen mit uns zu haben. Wie können wir dagegen arbeiten? Wie können wir in Verbindung mit diesem Geist bleiben? Was tun wir hier? Die Gemeinschaft genießen, einander ermutigen, überlegen, wie sieht mein Leben aus im Vergleich mit das, was wir gerade gesungen, gelesen haben heute Morgen. Vielleicht fragen wir unsere Geschwister. Das wäre interessant, ne? Wie siehst du mein Leben? In Gottes Licht. Lebe ich so, wie Gott es will? Haben wir einander diese Frage gestellt? Ist ganz geil. In Verbindung, in der Gemeinschaft. Wenn wir Gottes Wort lesen, wie hilft uns, sein Wort zu lesen? Für mich persönlich habe ich einen Vergleich. Was ich denke, wie ich lebe, was sehe ich in Gottes Wort? Wie hat Jesus gelebt? Was hat Jesus gesagt? Besser, wie ist er mit Menschen umgegangen? Und wenn ich sage, ich folge Jesus, was heißt das für mich? Das sage ich oft. Sei kein Christ, sei ein Nachfolger Jesu. Ich meine das nicht blöd. Ich meine, ich hoffe, dass ihr versteht, was ich meine. Christ zu sein bedeutet Sachen, die ich nicht mag. Nachfolger Jesu beschreibt einen Lebensstil. Und ich sage ganz deutlich, Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religion anzufangen. Er ist gekommen, sodass wir diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott haben können. Wo bin ich? Darum, wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes in uns und was er uns über Jesus sagen will, konstant, dauernd ablehnen, dann lästern wir gegen den Heiligen Geist. Wir sagen, Jesus, du bist nicht mein Herr. Das Lästern wird niemals vergeben werden. Nicht, weil die Sünde zu groß für Gott ist, sondern weil die Person seine Herzenseinstellung nicht biegen lassen will. Eine Einstellung, die Gottes Vergebung nicht haben will oder glaubt, nicht notwendig ist. Sie wollen Gottes Vergebung nicht. Und ich fand dieses Zitat von Harry Ironside, ehemaliger Pastor in einer Gemeinde in den Staaten. Diese Worte waren nicht dazu gemeint, besorgte Seelen zu quälen, die Jesus wirklich kennenlernen wollen, sondern als eine strahlende Warnleuchte, die vor der Gefahr warnt, wenn wir das Zeugnis des Heiligen Geistes von Jesus ablehnen, bis unser Gewissen so versenkt ist, dass es nicht mehr für die gute Nachricht offen ist. Wenn ich wissentlich mein Herz gegen Gott verstocke, mein klares, verzerrtes Ich gegen Gott kämpft, und wenn ich meine Sünde nicht erkenne, bereue und davon umkehre, dann gibt es für mich keine Rettung mehr. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 5, 21, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott schenkt uns, er will uns seine Gnade geben. Wir müssen im Glauben dieses Geschenk annehmen. Welches Kind beim Geburtstag hat Daria das gemacht gestern? Sie hat ein Geschenk gekriegt. Oder Geschenke, weiß nicht, ob sie Geschenke mitgebracht haben. Hat sie die nicht aufgemacht? Naja, unsere Kinder, als sie jünger waren, haben die Geschenke aufgemacht und nicht mit dem Geschenk gespielt, sondern mit der Kiste oder mit dem Karton. Haben sie was daraus gebastelt oder gemacht? Ah, okay. Wenn du ein Geschenk bekommst, was magst du? Ein Paket von Post. Lässt du es liegen? Ich nicht. Ich mache das auf. Und im Glauben machen wir dieses Geschenk auf, wenn wir das annehmen von Gott. Wir sind durch Gottes Gnade gerettet. Und wir bezeugen das in die Taufe. Was geschieht eigentlich in der Taufe? Eine Stelle, Römer 6, 8, ist eine gute Beschreibung, was geschieht, was passiert, wenn wir unter dem Wasser gehen, uns untertauchen lassen. Römer 6, 8, sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir mit ihm auch leben werden. Unser Ich stirbt. Nicht alle sind sehr erfreulich darüber in unserer Welt. Manche, weil sie das missverstehen. Ich bin noch Kyle. Ich rieche anders als Simon. Manche, manchmal schlechter, manchmal besser. Simon ist nicht wie ich. Wenn er die Leitung macht, er macht das anders als ich. Wir haben unser eigenes Ich, ja. Aber geistlich stirbt mein Ich. Das heißt für mich, ich bin nicht mehr mein Gott, sondern Jehova Gott ist mein Gott. Wir brauchen keine Angst zu haben, unbewusst diese Sünde, diese Gotteslästerung oder Lästerung gegen den Heiligen Geist zu begehen. Unbewusst. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und muss ich auch sagen, Jesus hat meiner Meinung nach diese Worte an die Schriftgelehrten gesagt. Weil er kannte ihre Herzenseinstellung. Sie haben sich gerade im Kapitel davor überlegt mit den Herodianer, wie sie Jesus umbringen können. Er hält die Leute, er schmeißt die Dämonen raus. Was ist mit diesem Mann? Er redet von einem Reich, das ist für uns komisch. Passt nicht an unserem Denken. Ich möchte noch eine Stelle erwähnen, weil Leute, die ihre Bibel gut kennen, denken an diese Stelle, wenn wir sowas lesen im Hebräerbrief, Kapitel 6, Abvers 4. Ich wollte das lesen und dann, ja, was kurz sagen. Nicht vergessen, warum Hebräerbrief Hebräerbrief heißt. Der Schreiber, das weiß man nicht genau, ob es Paulus war oder jemand anderes, aber derjenige hat diesen Brief an die geschrieben. Hebräer. Wer sind die Hebräer? Die Juden, die Jesus angenommen haben, die Jesus nachfolgen. Messianische Juden hat er diesen Brief. Und dann schreibt er, 6, Abvers 4, denn eins steht fest, wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten, wenn sie schon einen Vorgeschmack bekamen von dem guten Wort Gottes und den Kräften der kommenden Welt und sich dann noch wieder abgewendet haben, ist es unmöglich, sie wieder zur Änderung ihrer Einstellung zu bewegen. Denn sie nageln den Sohn Gottes praktisch noch einmal ans Kreuz und setzen ihn dem öffentlichen Spott aus. Wenn ein Stück Land durch häufige Regen gut bewässert wird und nützliche Pflanzen für die wachsen lässt, die es bebaut haben, ist es von Gott gesegnet. Wenn es aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist es unbrauchbar. Es zieht den Fluch Gottes auf sich und wird am Ende abgebrannt. Doch wir sind trotz des Gesagten überzeugt, liebe Geschwister, dass für euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und eure Rettung keineswegs in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, wie ihr ihm eure Liebe bewiesen und für ihn gearbeitet habt, indem ihr den anderen Gläubigen dientet und das immer noch tut. Der Schreiber, der Autor von diesem Brief, warnt die Menschen davor. Er reserviert die härteste Worte für Menschen, die das schon erlebt haben. Diese Freiheit mit Jesus. Und dann drehen sie sich um und sagen nein. Jesus hat seine härtesten Worte für die Pharisäer und Schriftgelehrten reserviert. Und hier ist eine weitere ernste Warnung gegen eine Rückkehr zum jüdischen Glauben. Meiner Meinung nach, was er hier beschreibt. Gleichzeitig bemühen wir uns, einander zu ermutigen, Jesus nahe zu bleiben. Wenn wir in eine Sünde fällt, wenn wir, und das musst ihr verstehen, besonders wenn du ein Gast hier bist heute, wir sind sündige Menschen. Aber das heißt nicht, dass wir den Heiligen Geist lästern. Das heißt, es gibt Vergebung. Und das ist sehr groß geschrieben durch diese Geschichte mit Jesus. Durch seine Worte, durch seine Hände, durch sein Tun. Wir hoffen auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung ist fest gewurzelt im Glauben an Jesus Christus. Das Seminar in dieser Woche in Gemünden war einfach super. Die Mission der Gemeinde hieß es. Ein Gedanke, den ich mitgenommen habe, ist: Was ist deine Geschichte? Wie war dein Leben bis jetzt? Und ich weiß, wenn ich meine Geschichte anschaue, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Wie passt deine Geschichte rein in Gottes Geschichte? Und das bedeutet, Gott hat etwas mit dir vor. Er hat einen Plan für dein Leben. Egal, was deine Interessen, Wünsche, Leidenschaften oder Gaben sind, will Gott dir eine erlösende Auswirkung davon zeigen. Manchmal denken wir, ich muss mein ganzes Leben umkrempeln. Manchmal müssen wir. Oder einige Dinge. Aber oft vergessen wir, dass das, was ich gern mache, eine erlösende Auswirkung haben kann, was ich nie vorher gesehen habe. Und das möchte Gott für dich, dass du das entdeckst. Und nicht einfach, dass du besser fühlst. Oh, ich habe was entdeckt. Nein, es ist noch größer als das. So dass du in deinem Reich wirken kannst mit ihm zusammen. Mit einer Sache, was du leidenschaftlich magst oder tust. Gott hat viel mit uns vor. Die Frage, die wir stellen müssen: Wo bist du? Wie geht's dir damit um? Wie verstehst du deine Geschichte? Lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für schwierige Bibelstellen. Weil es wirklich bringt uns zu dem Punkt zu entscheiden. Wo stehe ich in dieser ganzen Sache? Wo ist mein Herz? Wie will ich Gott dienen in diesem Leben? Wie kann ich mich freuen, dass ich ewiges Leben jetzt habe? Und ganz natürlich andere Menschen diese Freude zeigen. In meinem Alltag, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich arbeite, wenn ich Nasen putzen muss. Danke, Herr, dass du uns zeigen willst, diese erlösende Auswirkung von unserem alltäglichen Leben. Ich danke dir auch für diese Ermahnung, aufzupassen, dass wir nicht uns einfach geistlich gesehen nicht gehen lassen sollen. Dass das nicht gut für uns ist, dass du das nicht willst. Und du zeigst uns immer wieder, was du alles für uns getan hast. Und wir danken dir dafür. Wir loben dich, wir preisen dich. Und Herr, wir bitten um dein Segen. Für uns diese Woche. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und auch die Zeit, eure Geschichten vielleicht durchzuforschen, nochmal zu überlegen, zu erkennen, was Gott mit dir vorhat und wie Gott durch dich wirken will und kann. Wir haben ein bisschen Zeit, die Gemeinschaft zu genießen, Zeit zu plaudern, vielleicht Fragen zu stellen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Wir haben Kaffee, was zum Essen, vielleicht knabbern gleich hier vorne. Danke, dass ihr da seid. Gott segne euch.